Liebe Freunde, wir wollen uns heute Abend mit einem geheimnisvollen, mysteriösen Thema beschäftigen. Auf den Spuren der verschollenen Tempelschätze. Es freut mich ganz besonders, dass Sie heute Abend so zahlreich gekommen sind, denn Sie wussten ja um das Thema und daraus entnehme ich, dass wir heute Abend hier viele suchende Menschen haben. Ja, denn wir wollen ja zusammen auf die Suche nach den verschollenen jüdischen Tempelschätzen gehen. Diese Suche führt uns zunächst einmal in die Anfangsgeschichte des Volkes Israel zurück. Im 16. Jahrhundert vor Christus lebte das Volk Israel in Ägypten. Und zwar als Sklavenvolk, grausam unterdrückt. Aber in dieser Zeit kamen die Plagen Ägyptens über dieses gewaltige Reich und es brach vollkommen zusammen. Das gab dem Volk Israel die Möglichkeit zum Auszug unter der Führung des Volksführers Mose. Der Weg ging durch die Wüste Sinai in Richtung verheißenes Land. Aber in der Wüste Sinai selbst war das Lager am Fuß des Horeb eine ganz entscheidende Etappe. Denn hier bekam Mose Visionen. Er sah den Himmel geöffnet und sah den originalen Tempel im Himmel. Und er bekam die Anweisung, dass dieser Tempel, den er gesehen hatte, ganz genau nach rekonstruiert werden sollte, sodass das Volk Israel, das auserwählte Volk, in seiner Mitte eine Nachbildung von himmlischen Dingen hätte. Sie sehen hier ein Modell der sogenannten Stiftshütte, die das Volk Israel in der Wüste baute. Mit Unmengen von Gold und Silber, woher hatte das arme Sklavenvolk diese Schätze? Nun, Mose hatte sie angewiesen, kurz vor dem Auszug, dass sie sich von den Ägyptern Gold und Silber in Hülle und Fülle aufladen lassen sollen. Und das war die Belohnung für ihren unbezahlten Sklavendienst in Ägypten. Damit sehen wir auch, dass da die Grundlage gegeben war zum Bau eines höchst wertvollen Heiligtums. Transportabel, es musste ja der Wüstenwanderung angepasst sein. Und in diesem transportablen Tempel spielten eine ganze Reihe wichtiger Tempelschätze eine bedeutende Rolle. Hier der siebenarmige Leuchter aus Dutzenden von Kilo reinem Gold hergestellt. Sieben Arme. Und der durfte nicht gegossen werden, sondern er musste in getriebener, also in Schmiedearbeit hergestellt werden. Übrigens, diese Arme waren Rohre, die waren also hohl. Und da müssten Sie mir, ich wäre interessiert, einen Handwerker zeigen, der das heute fertigbringen würde. Das war also ein Künstler zur Zeit Moses, der das tatsächlich fertiggebracht hat. Niemand weiß bis auf den heutigen Tag, wie er das zustande gebracht hatte. Nun, die Bibel sagt, er war erfüllt mit dem Geist Gottes. Und das führte ihn nicht dazu, dass er irgendwie am Boden fiel und das Bewusstsein verlor. Nein, der konnte etwas, was heute kein Handwerker mehr kann. Weiter sehen wir zum Beispiel hier den goldenen Räucheraltar. Der bestand aus Akazienholz. Das ist ein Holz, das man in der Wüste Sinai findet. Es ist extrem hart, viel härter als unsere Eiche. Es wird von keinem Schädling angegriffen. Dieses Holz war die Grundlage für den Altar und er wurde mit reinem Gold überzogen. Hier sehen Sie den Schaubrottisch Auch der wurde hergestellt aus Akazienholz, überzogen mit reinem Gold, und er trug 12 Brote, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Und hier das Kernstück aller Tempelschätze, die Bundeslade. Die Bundeslade bestand auch aus Akazienholz, wenigstens der Kasten selber, überzogen mit reinem Gold. Und dann der Deckel wurde aus einem Stück gemacht mit goldenen Cherubim-Darstellungen. Cherubim, da handelt sich um eine bestimmte Engelart. Das wurde genauso angewiesen. Und die Angesichter sollten auf den Deckel herabgerichtet sein. Hier sehen Sie ein bisschen die Konstruktion dieses Tempels. Bestand aus unzähligen, zahlreichen Brettern, aus Akazienholz überzogen mit Gold. Und diese Bretter wurden dann miteinander verbunden zu einem stabilen Haus. Nun, hier sehen Sie, dieses Haus bestand aus zwei Teilen. Der vordere Teil ist hier sichtbar. In dem befanden sich die drei Tempelschätze, die Menorah, der siebenarmige Leuchter, dann der Schaubrottisch und der goldene Räucheraltar. Und dahinter, abgetrennt durch den Scheidevorhang, im Allerheiligsten, da befand sich dann die Bundeslade. Nun, Sie sehen hier dieses Heiligtum. Und Sie sagen mir vielleicht, das ist doch überhaupt nichts Besonderes. Es gab doch damals im 16. Jahrhundert unzählige Tempel bei all den Völkern der Antike. Warum sollen wir uns heute Abend mit jüdischen Tempeln und Tempelschätzen beschäftigen? Nun, dieser Tempel hier ist etwas ganz Besonderes. Denn er war ein Protest gegen alle damals existierenden Tempel. Ich will erklären, warum. Sie sehen hier den Eingang, den einzigen Eingang in den Vorhof der Stiftshütte. Der war ausdrücklich nach Osten gerichtet. Normalerweise, und sehr gewöhnlich war das bei den anderen Völkern, dass es genau umgekehrt war. Dass der Eingang auf der anderen Seite war, bei den Tempeln. Warum? Weil man in den heidnischen Tempeln eine Begegnung suchte mit den heidnischen Göttern, worunter man Kräfte in der Natur verstand. So zum Beispiel die Sonne. Wurde als kosmische Kraft in der Natur gesehen. Und wenn man also von Westen her eintrat, so hatte man das Gesicht gegen die aufgehende Sonne gerichtet. Nun, der Israelite wollte nicht eine Begegnung haben mit kosmischen Kräften in der Natur, sondern mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, der über der Schöpfung steht. Also nicht eine Begegnung mit den Kräften der Natur, sondern mit dem, der alles ins Dasein gerufen hatte. Und darum hatte der Israelite den Rücken gegen die aufgehende Sonne gekehrt, wenn er mit Gott eine Begegnung haben wollte. Das Volk Israel reiste 40 Jahre durch die Wüste, Sinai, dann Negev, und kam schlussendlich ins verheißene Land. Und auch da im Land hatte man weiterhin für den Gottesdienst als Zentrum die Stiftshütte. Oder wie sie in der Bibel wörtlich genannt wird, das Zelt der Zusammenkunft. Denn es ging da um eine Zusammenkunft mit Gott. Nun sind wir eine Etappe weiter. Im 10. Jahrhundert, da war Jerusalem die Hauptstadt des Volkes Israel. Um 1004 hat David diese Stadt erobert und ihm wurde durch göttliche Offenbarung mitgeteilt, dass sein Sohn nun einen Tempel in dieser Stadt bauen sollte, einen massiven Tempel aus Stein. So baute Salomo auf dem Berg Moria, der später Berg Zion genannt wird, baute er den ersten Tempel aus Stein. Wir sehen also die erste Periode Israels, 16. Jahrhundert bis 10. Jahrhundert. Das war die Periode der Stiftshütte. Und ab dem 10. Jahrhundert begann die Periode des ersten Tempels. Hier auf dem Tempelberg, da wo heute die Oma-Moschee steht, da wurde der jüdische Tempel gebaut. Und was geschah mit der Stiftshütte? Nun, die Bibel berichtet uns, dass Salomo die Stiftshütte nach Jerusalem bringen ließ. Und dann liest man nichts mehr davon. Aber in der rabbinischen Literatur finden wir deutliche Hinweise, nämlich, dass Salomo hat dieses Heiligtum Gottes nicht in den Abfalleimer geworfen. Ist ja klar. Er hat, so die Überlieferung, die Stiftshütte zerlegt in seinen Einzelteilen in den Untergeschossen des Tempelberges versteckt, untergebracht. Und die rabbinische Literatur sagt auch, dass Salomo eine spezielle Kammer herrichten ließ, tief unten im Tempelberg, um dort die Bundeslade in Zeiten der Gefahr zu verstecken. Tief unten im Tempelberg. Eine geheime Kammer für Tempelschätze. Er sah voraus, dass der Tag kommen würde, wo der Tempel zerstört werden würde. Also die Konstruktion wurde auseinandergenommen und die Einzelteile zerlegt und dann in geheimen unterirdischen Gewölben des Tempelberges verborgen. So ging gewissermaßen also die Stiftshütte im ersten Tempel auf. Aber die weitere Geschichte des Volkes Israel ist tragisch. Das Volk fiel von dem allein wahren Gott, dem Schöpfergott, ab und begann kosmische Kräfte in der Natur, wie zum Beispiel hier der Blitzgott Baal, das ist der Blitz in der Hand, solche Gottheiten begann das Volk Israel zu verehren. Und das führte dazu, dass die Warnung der Propheten eintreffen musste. Im Jahr 586 vor Christus zerstörten die Babylonier Jerusalem samt dem herrlichen Tempel Salomos. Unzählige Tempelschätze wurden von Nebukadnezar, dem damaligen König der Iraker, nach Babylonien wegtransportiert. Viele Dinge wurden auch zusammengeschlagen, damit man das Metall nehmen konnte, das Bronzemetall aus dem Vorhof. Aber von der Bundeslade, vom siebenarmigen Leuchter, vom Schaubrottisch und so weiter, da liest man nichts. Nebukadnezar hat also tausende von Tempelschätzen mit nach Hause genommen, aber von der Bundeslade wird, berichtet die Bibel, kein Wort. Wo ist sie hingekommen? Nun, hier sind wir in Babylon. Die Bundeslade kam offensichtlich nicht nach Babylon. Und auch hier haben wir Hinweise aus der jüdischen rabbinischen Literatur, die besagen, dass Josia die Bundeslade, weil er die nahende Gefahr der Zerstörung durch die Babylonier erkannt hatte, Josia ließ die Bundeslade in diesem geheimen Untergeschoss, in dieser geheimen Kammer verstecken. Und selbstverständlich auch andere besondere Tempelschätze. Aber viele solche Tempelgefäße und Schüsseln zu Tausenden, die kamen nach Babylonien. Einige Jahrzehnte später wurde das babylonische Weltreich erobert durch die Perser und Kores gab den Juden die Erlaubnis, zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen in Jerusalem auf dem Berg Moria. Also, die Sache mit dem Götzendienst hatte einen Verlust der Tempelschätze mit sich gebracht für einige Jahrzehnte. Etwas mehr als 50 Jahre. Aber dann gab Kores auch diese gestohlenen Tempelschätze wieder raus. Alles, was da noch vorhanden war in Babylon, es waren Tausende, und die wurden dann mitgebracht nach Jerusalem. So wurde der zweite Tempel gebaut. Ein allerdings nicht sehr ansehnlicher Tempel. Man hatte ja keine Mittel, man war arm, man musste von Null beginnen. Und es kam sowieso hauptsächlich nur die arme Schicht der Juden aus Babylon zurück. Die Reichen, die waren dort so gut eingesessen, dass sie dort blieben. Und manche Familien blieben sogar im Irak bis ins 20. Jahrhundert. Nun, die Bundeslade, das ist immer die große Frage, was ist mit der geschehen? Nun, die rabbinische Literatur sagt, die ist im Tempelberg untergebracht worden. Aber im zweiten Tempel, da war sie nicht im Allerheiligsten. Und das wissen wir aus verschiedenen Gründen. Der Talmud sagt, das Allerheiligste war ein leerer Raum im zweiten Tempel. Aber die Bundeslade blieb verborgen in dem geheimen Untergeschoss von Salomo. Warum brachte man sie nicht nach oben? Weil von dieser Zeit an Israel immer oder praktisch immer unter Fremdherrschaft stand. Und das war zu riskant. Beim Auszug aus Babylon, da waren sie, die Juden, unter persischer Herrschaft. Nachher kamen sie unter griechische Herrschaft, nachher unter römische Herrschaft, also praktisch dauernd waren sie unter fremde Herrschaft, und das war zu riskant, um die Bundeslade nach oben zu bringen. Das war aber auch interessant, denn der römische Feldherr Pompeius, der in den 60er Jahren vor Christus, das war 63 vor Christus, Jerusalem erobert hatte, der nahm sich die Frechheit aus und ging in das Allerheiligste hinein. Im Tempel. Er wollte endlich einmal sehen, wie sieht der Gott Israels aus. Man hat immer so gemunkelt unter den Römern, sagt man, der Gott Israels, das ist ein Bild mit einem Eselskopf. Aber die Juden, die wollen das nie zeigen. Nicht? Die heidnischen Götter, die kann man überall sehen, auf allen Straßen und Gassen und Hausecken. Aber die Juden tun immer so geheimnisvoll. Und so wollte Pompeius den Gott Israels sehen. Und was sah er? Einen leeren Raum. Hätte er das gesehen, hätte er wahrscheinlich gedacht, diese Cherubin-Gestalten werden angebetet von den Juden. Was ja reiner Unsinn gewesen wäre. Aber er sah einen leeren Raum und so wusste er, der Gott Israels ist unsichtbar. Und den Gott Israels kann man auch nicht auf vier Wände einsperren. Er ist der Ewige, der Unendliche, der Allgegenwärtige und Allweise Gott. Ein mächtiges Zeugnis für die heidnische Welt. Aber dann, um etwa 16 vor Christus, wurde dieser unansehnliche Tempel in Jerusalem vollständig umgebaut. Zu einem absoluten Prachtwerk der Antike. Und zwar ging das so, Herodes, bekannt als der Kindermörder von Bethlehem, er brachte den ganzen obersten Gerichtshof um, das ganze Sinedrium. Und dann bekam er ein schlechtes Gewissen und er befragte dann Bava ben Butta, was soll ich tun? Und er sagt, schau, du hast das ganz Schlimmes getan und jetzt könntest du den Tempel dafür umbauen und zu einem prächtigen Bauwerk renovieren. Und das hat dann Herodes getan. Er hat Unsummen in dieses Bauwerk investiert. Und der Tempelberg selber, also das Plateau, wurde durch Aufschütten auf die doppelten Maße erweitert. Muss ich das mal vorstellen. Also dieses Bauwerk, das schlussendlich da stand, das übertraf bei weitem noch die Herrlichkeit des salomonischen Tempels. Das ist im Allgemeinen gar nicht so bekannt. Und dann in dieser Zeit, als Jerusalem, der Tempelberg, zur höchsten Blüte aufstieg in der ganzen Geschichte Israels, da wurde etwa 12 Kilometer südlich in einem kleinen Dörflein Bethlehem Jesus geboren. In einer Krippe. Und damit erfüllten sich die Worte der alten Propheten. Dieser Jesus, geboren in Bethlehem, erfüllte nämlich mehr in seinem Leben, mehr als 300 Prophezeiungen aus den alten Schriften des Alten Testaments. Ich habe selber für mich mal eine Liste gemacht, als Teenager habe ich begonnen. Erstens, zweitens, drittens, habe so das Alte Testament durchgearbeitet. Dann kam ich auf 300, 301, 302. Das ist so beeindruckend. So präzise. Der Geburtsort Bethlehem wurde genau vorausgesagt. Dann auch das Leben und Werk im Detail. Und auch die Kreuzigung schlussendlich. Und. Wir werden noch einiges davon sehen. Zum Beispiel auch diese Prophezeiung aus dem alten Buch Jesaja hat sich erfüllt. Jesaja 8, Vers 14. Dort heißt es vom Messias. Und das wird auch in der jüdischen Literatur zugegeben, dass hier von dem Messias die Rede ist. Und er wird zum Heiligtum sein. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israels. Zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Hier wird deutlich gemacht, dass die Stiftshütte, auch der Tempel, eigentlich ein symbolischer Hinweis sind auf den Messias selbst. Der Tempel war der Ort, wo Gott wohnte. Das bedeutet ja nicht, dass Gott eben an diesem Ort eingegrenzt war. Gott ist allgegenwärtig. Aber wenn Gott wohnt, das heißt, da wo er wohnt, offenbart er sich ganz speziell. Und im Tempel konnte man Gottes Stimme von der Bundeslade her zwischen den Cherubim hervor hören. Also wirklich mit den Ohren wahrnehmbar die Stimme Gottes. Gott offenbarte sich so inmitten des Volkes Israel im Tempel. Aber nun sollte der Messias der eigentliche Tempel sein, das eigentliche Heiligtum. Das heißt, Gott wollte sich in diesem Menschen vollständig offenbaren. Und dieser Mensch ist Gott selber, der Sohn Gottes, Mensch geworden. Aber er sollte nicht akzeptiert werden von seinem Volk. Er sollte zum Stein des Anstoßes, zum Fels des Strauchelns werden für Israel. Man hatte so lange auf ihn gewartet und dann sollte man sich an ihm stoßen. Aber so ist es gekommen. Und das sollte schreckliche Konsequenzen haben. Zerschmetterung, Gefangenschaft, Zerstörung für Jerusalem. Das erste Mal kam das Kindlein Jesus am 8. Tag hier zu diesem herrlichen Tempel in Jerusalem. Das war der Tag der Beschneidung. Da kamen also die Eltern am 8. Tag von Bethlehem her, eine kleine Reise nach Jerusalem. Und da war er hier. Er, der eigentlich die Erfüllung war von diesem herrlichen Tempel. Aber durch sein ganzes Leben hindurch kam er immer wieder zum Tempel in Jerusalem. Und das letzte Mal, das war am Palmsonntag. Als er vom Ölberg her kommend auf einem Esel zum Tempelberg hinüberritt. Er wurde von der Menge gefeiert als Messias, als König Israels. Aber in Lukas 19 lesen wir, er wusste, das ist nur so eine momentane Gefühlsduselei des Volkes. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Hier vom Ölberg her ritt er hinunter durch das Tal Kidron und dann hinauf zum Tempelberg, zum Tempel selber. Aber 5 Tage später wurde er zum Tode verurteilt, auch von der Volksmenge in Jerusalem. Hier im Prätorium der Römer, in der Burg Antonia, stand er vor Pilatus und wurde zum Tod verurteilt. Warum zeige ich das Bild? Schauen Sie mal, wie diese Burg gebaut war. Die war genau an den äußeren Vorhof des Tempels angebaut. Von hier aus hatten die Römer die Übersicht, um bei Revolten oder so im Tempel einschreiten zu können. So eng in Verbindung mit dem Tempel wurde der Herr Jesus Christus zum Tod verurteilt. Er starb außerhalb der Stadtmauer auf dem Felsen Golgatha. Sie sehen hier im Hintergrund das Prätorium und hier noch den Anfang des Tempelbezirkes. So nahe davon wurde er hingerichtet. Er, der die Erfüllung dieses herrlichen Tempels war. Aber er hatte keinen Platz, keinen Platz. Man stieß sich an ihm. Er war ein Stein des Anstoßes. Aber noch kurz vor seinem Leiden hatte der Herr Jesus seinen Jüngern klare Dinge mitgeteilt. Wir lesen in Lukas 21, Vers 5. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er: Diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in welchen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie fragten ihn aber und sagten: Lehrer, wann wird denn dieses sein? Und was ist das Zeichen, wann dieses geschehen soll? Eine klare Frage: Wann kommt die Zerstörung des Tempels? Und die Antwort findet sich auch in Lukas 21. Übrigens nur hier. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennet, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer, das ist Jerusalems, Mitte sind, daraus entweichen. Und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Was ist das Zeichen? Wenn Jerusalem von Armeelagern umzingelt ist, dann weiß man, jetzt kommt die Zerstörung. Und der Jesus erklärt weiter, was geschehen wird. Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Haben wir ein bisschen schärfer? Ja, das ist gut. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also nach der Zerstörung des Tempels, die Juden weggeführt unter alle Völker, Jerusalem dauernd zertreten von den heidnischen Völkern. Im Jahr 70 kam es soweit. In einem grausamen, blutigen Krieg wurde Jerusalem von den römischen Legionen vernichtet. Der Krieg begann aber schon 66 nach Christus. Und zwar ganz spontan durch einen Volksaufstand in Galiläa. Der kam so zustande: Ein römischer Prokurator wollte sich an den Tempelschätzen in Jerusalem vergreifen. Und das war Skandal genug, dass sich das Volk spontan in Galiläa erhob. Und die Römer sandten dann Legionen und Legionen nach dem Land Israel. Etwa ein Drittel der Legionen des gesamten Römischen Reiches wurden dort zusammengezogen. Muss ich das vorstellen. Und dann wurde ganz Galiläa nach und nach erobert. dann auch Judäa wurde nach und nach erobert, Qumran am Toten Meer, und die römischen Armeen kamen immer mehr schlussendlich zur Hauptstadt Jerusalems. Aber dann geschah etwas. Kaiser Nero beging Selbstmord. Und Vespasian, der damals die Truppen befehligte, ging sofort nach Rom, um die Nachfolge für sich sichern zu können. Und dadurch kam es zu einem Stopp im Krieg. Die Armeelager waren aufgestellt in der Nähe von Jerusalem, aber der Krieg kam zum Unterbruch. Und all diese Tausenden von Juden, die geglaubt haben, dass Jesus, der einst in Bethlehem geboren worden ist, wirklich der Messias, der verheißene Erlöser ist, die haben auf diese Worte in Lukas 21 gehört. Die haben sofort dann die Flucht ergriffen aus Jerusalem hinaus und sind in die Berge gegangen, im heutigen Westjordanland, dann hinüber über den Jordan nach Pella. Und in dieser Zerstörung Jerusalems ist kein einziger messianischer Jude ums Leben gekommen. Und dann im Jahr 70, Jerusalem ging in Flammen auf. In diesem Krieg kamen mehr als 1 Million Juden ums Leben. In Jerusalem selbst. Also durch den Krieg vorher natürlich noch viel mehr. Und von da an begann die weltweite Zerstreuung des jüdischen Volkes. In einem jahrhundertelange andauernden Prozess. Dauernd verfolgt. Genauso wie der Herr Jesus das in Lukas 21 vorausgesagt hatte. Hinweggeführt unter alle Völker. Das Schwert über das Volk. Und was ist geschehen mit den Tempelschätzen? Sie konnten nichts mitnehmen. Und dieses Volk, das auserwählte Volk, war gekennzeichnet in den letzten 2000 Jahren bald dadurch, dass sie keine Tempelschätze mehr hatten. Alles verloren. Man muss sich das vorstellen. Vorher, 1600 Jahre, hatte dieses Volk praktisch ohne Unterbruch, war in einige Jahrzehnte ja nur, so lange hatten sie Tempelschätze und dann vom Jahr 70 hatten sie alles verloren. Aber all diese Zehntausenden von messianischen Juden, also das, messianische Juden, das sind Juden, die geglaubt haben, dass Jesus Christus der Messias ist, der Erlöser, sie haben wirklich erlebt, was in Sprüche 8, Vers 35 steht. Denn wer mich findet, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von dem Ewigen. Dieses Wort wurde Wahrheit für sie in zwei Hinsichten. Zunächst konnten sie alle überleben in der Zerstörung Jerusalems. Und zweitens, durch den Glauben an den Erlöser hatten sie Leben aus Gott, ewiges Leben bekommen. Sie hatten entdeckt, dass all diese herrlichen Tempelschätze, von denen wir nur träumen können, in Wirklichkeit nur Kopien sind von der Wirklichkeit in dem Herrn Jesus Christus. Nehmen wir zum Beispiel den siebenarmigen Leuchter. Er besteht übrigens noch aus 22 Mandelblüten, Knauf und Blume. All diese Dinge haben Wichtiges zu sagen. Er war innerlich vollkommen erfüllt mit Öl. In der Bibel ist das immer wieder ein Bild des Heiligen Geistes. Und er brannte siebenfach. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Nun, die Form des Leuchters, das ist nicht irgendwie der Mandelbaum, sondern das ist eine relativ junge Entdeckung von einem israelischen Biologen, Noga Reuveni. Er hat entdeckt schlussendlich, das ist doch genau die Form der Salvia-Blumen. Die Salvia-Blumen gibt es in vielen verschiedenen Ausprägungen und auch in der Schweiz gibt es die. Also auch die Schweiz, in der Schweiz blühen siebenarmige Leuchter, Tempelschätze in der Schweiz. gehen sie auf die Suche nach Salviablumen. Und wenn sie dann so eine Entdeckung machen, das ist dann schon herrlich. Wirklich ein siebenarmiger Leuchter. Aus dem aus der Hauptpflanze kommen diese Arme heraus. Der siebenarmige Leuchter, die Menorah, ist eigentlich eine Pflanze. Und das berührt mich so ganz besonders. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, dass alle erlösten Menschen, dass sie mit Christus, mit dem Messias zusammen, eine Pflanze bilden. Es ist in den meisten Bibelübersetzungen übersetzt mit, dass wir, so viele auf Christus getauft worden sind, eins gemacht worden sind mit ihm in seinem Tode. Aber dieser Ausdruck eins gemacht im Griechischen heißt wörtlich eine Pflanze mit ihm. Und darum konnten die ersten Christen erkennen, dass der siebenarmige Leuchter spricht, eigentlich der Hauptleuchter, von dem Messias selbst. Messias heißt der Gesalbte, der mit Öl Gesalbte, griechisch Christus. Christus ist einfach die Übersetzung von Messias. Also das spricht von Christus, aber verbunden mit allen den Erlösten, die ihm angehören. Was heißt ein Christ? Ein Christ ist jemand, der Christus anhängt, ihm angehört. Also ein messianischer Mensch, jemand, der dem Messias anhängt. Aber nicht nur anhängt, sondern so eng mit ihm verbunden ist, eine Pflanze, organisch zu einer Einheit zusammengefügt mit Christus. Und wir können sogar noch etwas weiteres sehen. Wir haben hier zwei Seiten, denn das Volk Gottes heute, bestehend aus allen Anhängern des Messias, die bestehen aus zwei Teilen. Aus solchen aus dem jüdischen Volk und aus solchen aus den heidnischen, nicht-jüdischen Völkern. Ja, hier sehen wir nochmals den Tempel. Und zwar, will ich das etwas erklären. Also wir haben hier einen großen Vorhof mit gewaltigen Säulenhallen. Das war der Vorhof der Heiden. Da durfte jeder Heide hinkommen und durfte den herrlichen jüdischen Tempel bestaunen. Aber er durfte nur bis hierher kommen, bis zu dieser Abgrenzung. Die war absichtlich sehr tief angelegt, relativ tief, damit man den Blick auch wirklich auf das Hauptgebäude, das das Gold überzogen erstrahlte. Wenn die Sonne aufging, sogar so, dass man die Blicke wegwenden musste, man wurde geblendet. Das sollten die Heiden miterleben können. Aber dann kam eben diese Abschrankung, die Zwischenwand der Umzäunung genannt. Und weiter durften nur Israeliten gehen. Und so durften die Frauen hineingehen bis in den Vorhof der Frauen. Und sie durften auch weitergehen, wenn sie eine Opfergabe hatten, durften sie sogar in den Vorhof der Israeliten hineingehen. Männer durften aber auch hineingehen, auch wenn sie kein Opfer hatten. Also Vorhof der Heiden, Vorhof der Frauen, Vorhof der Israeliten. Aber dann ins Heiligtum hinein, das durften nur solche, die Nachkommen waren von dem Hohenpriester Aaron. Und ins Allerheiligste hinten, das durfte ja nur der Hohepriester einmal im Jahr. Das war eine absolute Ausnahme. Nun, Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, im Epheserbrief, Kapitel 2, Christus hat durch seinen Tod die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Jetzt bilden Gläubige aus den heidnischen Völkern, Gläubige aus dem jüdischen Volk zusammen ein Volk, eine Einheit. Das war ein gewagtes Wort. Das schrieb er aus dem Gefängnis in Rom, also noch 8 Jahre vor der Zerstörung des Tempels etwa. Und dann kam es, im Jahr 70 wurde die Zwischenwand der Umzäunung von den Römern niedergerissen und bis zum heutigen Tag konnte sie nicht mehr aufgebaut werden. Trennung zwischen den Heiligen durfte nicht mehr aufgebaut werden. Also, auch das ein gewaltiges Zeugnis in den letzten 2000 Jahren. Die Nicht-Existenz der Zwischenwand der Umzäunung. Nun, der Apostel Paulus musste in einem Konsultativverfahren sich vor dem König Agrippa verantworten. Davon liest man in Apostelgeschichte 26. Und da erklärt er, ab Vers 22 nachzulesen, da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tag, bezeugend sowohl Geringen als Mächtigen, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben. Mit anderen Worten, ich bin kein Sektier, ich bin kein Irrlehrer, ich glaube einfach, was im Alten Testament geschrieben steht. Was schon Mose gesagt hat und die Propheten. Was? Nun, wir lesen weiter. Dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus, oder eben der Messias, leiden sollte. Dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Nun, Frage, wo steht das in den Büchern Mose? Mose soll das gesagt haben. Und da können Sie die 5 Bücher Mose von vorne nach hinten lesen, von hinten nach vorne. Sie werden nie einen Bibelvers finden, wo das so steht. Es sei denn, dass man anhält bei dem siebenarmigen Leuchter. Das Öl im Leuchter, diesen korrespondierenden Armen, weist hin auf Christus, den Gesalbten. Christus heißt ja der mit Öl Gesalbte, der Messias, der mit Öl Gesalbte. Dass der Christus leiden sollte, der Leuchter durfte ja nicht gegossen werden, sondern in getriebener Arbeit sollte er hergestellt werden. Diese Hammerschläge wiesen darauf hin, dass der Christus schrecklich leiden sollte. Und dann haben wir diese Mandelblüten, das sind ganz besondere Blüten, denn Ende Januar, Anfangs Februar sind das die ersten Gewächse in Israel, die mit ihren weißen Blüten, strahlend weißen Blüten, das neue Leben des Frühlings ankündigen. Darum heißt der Mandelbaum auf Hebräisch der Wachsame, Schaket. Kommt von Schoket, wachsam sein. Und das weist also hin auf den, der als Erster zum Leben kommen sollte, nach dem Wintertod. Also als Erster durch Totenauferstehung, das sind die Blumen nach dem Winter. Aber eben die Mandelblüten als Erste Licht verkündigen sollte. Die 7 Lampen. Wunderbar. Und er sagt das mit aller Selbstverständlichkeit. Moses hat gesagt, nicht, wenn wir viel Fantasie haben, dann könnten wir unter Umständen, nur natürlich mit Vorsicht gesagt, in dem siebenarmigen Leuchter Folgendes feststellen. Nichts davon. Er war sich im Klaren, das ist Moses Sprache. Mose hat gesagt, symbolisch durch die Menorah. Und so haben die Erlösten gläubigen Juden erlebt, wir sind reich in Christus. Und der Rest des Volkes erlebte 2000 Jahre Schrecken, Armut, geistliche Armut. Alles verloren, alle Tempelschätze verloren. Nun, das Alte Testament machte auch herrliche Verheißungen im Blick auf das jüdische Volk, dass diese Zeit der Not, der Armut ein Ende nehmen sollte. Der geistlichen Armut. Jeremia 32, Vers 37. Da hat Jeremia, der Prophet, schon 600 Jahre vor Christus vorausgesagt, was wir heute sehen. Siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben haben werde, in meinem Zorn und in meinem Grimm. Vertrieben haben werde. Denn es ging ja noch 670 Jahre, bis sie vertrieben wurden aus Jerusalem. Und da spricht er aber schon von der Sammlung, die wir heute im 20. Jahrhundert erleben. Wohin ich sie vertrieben haben werde in meinem Zorn und meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Tausende und Abertausende von Juden eingewandert ins verheißene Land nach einer Zeit der Zerstreuung und Verfolgung in aller Welt. Und das erleben wir vor unseren Augen. Und dann kam es sogar so weit, am 14. Mai 1948, der Staat Israel wurde gegründet. Nach fast 1900 Jahren Unterbruch. Aber damals war der Tempelberg mit seinen Schätzen, die er birgt, immer noch nicht in jüdischer Hand. Denn die Altstadt mit dem Tempelberg gehörte ab dem Unabhängigkeitskrieg 1948 zu Jordanien. Und dann kam 1967 der Sechstagekrieg. Das jüdische Volk wurde bedroht. Arabische Nachbarn sagten voraus, jetzt werde das jüdische Volk endgültig vernichtet und zerstört. In einem schrecklichen Krieg, an den man sich erinnern wird, wie an das Blutvergießen der Mongolen und so weiter. So wurde geprahlt und nach 6 Tagen waren alle Feinde geschlagen. Aber das Besondere am Sechstagekrieg, es gibt so viel Besonderes dran, aber das Besondere war, am 3. Tag wurde überraschend die Altstadt mit dem Tempelberg erobert. So kam das jüdische Volk durch diese sagenhafte Fallschirmspringaktion nach so langer Zeit, also nach fast 1900 Jahren, wieder in den Besitz des Tempelberges mit seinen Schätzen. Hier der Fallschirmjäger auf dem Tempelplatz. Und so eroberten sie auch die Klagemauer zurück, die ja ein Überrest der gewaltigen Außenmauer des Tempels ist. Original. Moshe Dayan hatte damals Angst, der Krieg könnte weitergehen. Und deshalb hatte er den eroberten Tempelberg wieder den Muslimen zur Aufsicht übergeben. Und damit gehört der Berg zwar Israel, dem jüdischen Volk, aber er ist eigentlich immer noch zertreten von den Heiden. Denn hier herrscht praktischerweise de facto immer noch der Islam. Nun, wenigstens sind sie hier zurück an der Mauer. Sie ist etwas mehr als 40 Meter breit. Sie sehen hier diese ersten 12 Meter, diese gewaltigen Quadersteine, das sind originale Steine der westlichen Außenmauer des damaligen Tempels. Die kleineren hier oben, diese 6 Meter, die sind später hinzugefügt worden. Aber man muss wissen, wenn man hier in den Boden hinuntergräbt, dann kommen viele, viele solche weiteren Lagen hervor. Also wir sind heute auf einem viel höheren Niveau als damals. Also die Mauer, das ganze Niveau von Jerusalem war damals viel, viel, viel tiefer. Und seither hat in einem noch nie gekannten Maß die Suche nach den verschollenen Tempelschätzen wieder eingesetzt. Nun, zunächst gehen wir einmal nach Rom. Hier sind wir auf dem Forum Romanum, im antiken Rom. Das ist der Titusbogen. Der Triumphbogen des Feldherrn, der damals im Jahr 70 Jerusalem verwüstet hatte. Das ließ er zu seiner Ehre als Triumph über das, als Sieg, als Zeichen des Sieges über das jüdische Volk errichten. Und da gibt es eine ganz interessante Abbildung drauf. Da sieht man jüdische Gefangene, die im Triumphzug hinter Titus her gestohlene Tempelschätze mittragen müssen. Da sehen wir es noch ein bisschen genauer. Hier der siebenarmige Leuchter. Hier sehen Sie die silbernen Posaunen, die von den Priestern im Tempel geblasen wurden. Dann hier Teile, die zum Schaubrottisch gehörten. Nun stellt sich natürlich die Frage in Rom, wo sind die Tempelschätze heute? Das gibt doch Stoff für eine kribbelige Angelegenheit. Wenn man übrigens durch den Titusbogen hindurchblickt, dann sieht man dahinter das Kolosseum. Ja, das Kolosseum, das weiß man erst seit kurzer Zeit. Man hat eine Inschrift neu entziffern können, die besagt, dass das Kolosseum gebaut worden ist mit Hilfe der geraubten Reichtümer aus Jerusalem. Jerusalem wurde zusammengeschlagen, in Staub und Asche geworfen, damit Rom sich so brüsten konnte und in seinem degenerierten Luxus schwelgen konnte. Hier sehen Sie noch die heutigen Überreste des Kolosseums, wo unzählige Christen hier der schaulustigen, blutdürstigen Menge zur Freude den Löwen vorgeworfen wurden. Unzählige Gläubige haben hier das Schwert Roms zu spüren bekommen. Und das aus den Reichtümern von Jerusalem. Nun stellt sich die Frage nach dem siebenarmigen Leuchter. Wo ist der hingekommen? Nun zunächst, ich weiß nicht, ob das eine Enttäuschung ist. Das kann nicht der. Die haben nicht den Leuchter von Moses erwischt. Der Leuchter von Mose hatte einen dreifachen Fuß, einen dreieckigen Fuß. Der Leuchter hier auf dem Titusbogen hat einen achteckigen, einen oktogonalen Fuß. Das kann der wahre nicht sein. Und das ist auch nicht so überraschend, denn der Talmud sagt, dass von vielen Tempelgeräten Duplikate, also doppel angerichtet, angeschafft wurden oder sogar auch eine dritte Ausführung. Man hatte also immer im Tempelberg auf Reserve, wenn zum Beispiel ein Gerät kaputt ging während des Dienstes oder verunreinigt wurde durch irgendetwas Unvorhergesehenes, dann konnte es sofort ersetzt werden. Und Titus hat auf jeden Fall nicht den Originalen erwischt. Er hat nämlich zwei mitgenommen. Das schreibt Josephus Flavius im jüdischen Krieg. Er war ja damals Augenzeuge von der Zerstörung Jerusalems und er schreibt davon, dass Titus da zwei Leuchter bekommen hatte. Aber das waren nicht die Originalen. Gut, aber stellt sich immer noch die Frage, ich meine, mindestens wenn es ein Duplikat ist, wo ist das heute? Ist ja auch nicht schlecht, ein Duplikat, oder? Und dann auch die silbernen Posaunen. Er bekam übrigens auch mehrere Tische aus dem Tempel. Das heißt also auch, diese Teile des Schaubrottisches müssen auch nicht den Originalen, zum Originalen gehört haben von Mose. Nun, ja. Manche denken, vielleicht irgendwo in den Gewölben des Vatikans. Ich war vor kurzem mit meiner Frau im Vatikan, haben mir dann auch natürlich die Schatzkammer des Vatikans angeschaut. Aber das wäre ja zu schön, wenn dort diese Schätze ausgestellt wären. Die sind vielleicht verschollen irgendwo in den Gewölben. Hat dort viel Gold in der Schatzkammer, die zugänglich ist. Gold, Silber, Edelsteine und so weiter. Purpur, alles Mögliche. Aber die Tempelschätze, die bekommen wir natürlich nicht zu sehen, falls sie da sind. Nun gehen wir natürlich in unserer Suche, am besten jetzt wieder von Rom weg, nach Jerusalem. Denn wir haben ja aus der jüdischen Literatur gesehen, dass man hier wohl am besten was finden könnte. Und dass ja während den Jahrhunderten, oder jetzt können wir sogar sagen Jahrtausenden, die Untergeschosse des Tempelberges gewaltige Geheimnisse bergen. Aber ich möchte jetzt zeitlich der Reihe nach gehen. Jetzt wollen wir zuerst nach Qumran gehen, am Toten Meer. Da wurden ja ab 1947 in vielen Höhlen Bibelhandschriften entdeckt. Das kennen Sie ja, und hat ja auch so viele Skandalbücher gegeben darüber in letzter Zeit. Darum, Qumran ist in aller Munde. Ich mache jetzt keinen Vatikanskandal, habe keine Angst, denn das hat nichts damit zu tun. Aber man hat in diesen Höhlen von Qumran, in 11 Höhlen im Ganzen, etwa 40.000 biblische und außerbiblische Handschriften und Fragmente und Manuskripte gefunden, die zu etwa 800 verschiedenen Rollen gehören. Alle Bücher des Alten Testamentes sind belegt, mit Ausnahme des Buches Esther. Und dann hat man unter anderem in der Höhle 3, so wird sie genannt in der Literatur, Höhle Römisch 3, nördlich von Qumran hat man die sogenannte Kupferrolle entdeckt. Das war ein Ding. 1952. Es ist nämlich so, diese Rollen hier in Qumran, die sind entweder aus Papyrus oder aus Leder. Und da findet man plötzlich eine Kupferrolle. Das ist die allerhand. Man konnte sie gar nicht mehr öffnen, die war ja so alt, die wäre kaputt gegangen. So hat man sie in Stücke gesägt, ganz schöne, gleichmäßige, gerade Stücke. Hat sie dann lesen können, aramäisch. Und was kommt da heraus? 64 Verstecke von Tempelschätzen. Im Land Israel zerstreut. Und das ist genauso wie aus den Büchern, die wir doch alle so gern gelesen haben, mit 14 und vielleicht schon vorher. So, nicht wahr, man findet so einen Schatzplan. Und dann steht, oder, wie viele Schritte nach vorne und dann rechts abbiegen und so weiter, bis man den Schatz findet. Das waren doch tolle Geschichten. Die haben uns unterhalten damals. Aber da ist es genau gleich. Steht also auch irgendwie so ein mysteriöser Name und dann steht, wie viele Ellen vorwärts und dann wie viele seitwärts und so weiter und dann dort so und so viel Gold versteckt. Es sind unzählige von Tonnen von Gold und Silber und Tempelschätzen darauf eingezeichnet. Nun, da hat man gedacht, das ist wahrscheinlich ein Witz, oder? Und so hat er nichts auf sich, stimmt doch alles nicht, nur ein Märchen. Aber der Stil der Sprache ist eigentlich sehr nüchtern in der Kupferrolle. Nicht irgendwie so farbig und malerisch und so wie ein Jugendbuch geschrieben. Nein, ganz nüchtern. Und dann ist das Komische auf Kupfer. Wer kommt schon auf die Idee, so viel Kupfer zu vergeuden, da um einen Spaß zu machen? Und Kupfer, also das musste offensichtlich eine Handschrift sein, die durfte durch die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht kaputt gehen, sondern die sollte erhalten bleiben, damit man die Tempelschätze wieder findet. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, am Ende der Kupferrolle, hier haben Sie in englischer Übersetzung, können Sie nachlesen, ja, das als Vorbereitung für Ihre nächste Israelreise, da steht, es gibt noch eine zweite Kupferrolle, an einem anderen Ort versteckt, und die gibt den Schlüssel, um die Orte richtig zu verstehen, in der ersten Kupferrolle. Und wir haben also immer noch nur die erste im Moment. Aber gehen Sie doch auf die Suche nach der zweiten. Oder versuchen Sie es mit der ersten, mit Fantasien, dann eben doch irgendwie zu finden. Wie das manche machen heute. Jagd nach Tempelschätzen. Nun, irgendwo in der Wüste Judäa zerstreut, da können Sie bestimmt schlussendlich Erfolg haben. Und am besten ist es natürlich, wenn man alle Höhlen abklopft und nochmals abklopft und vielleicht eben auch achtet auf Höhlen, die in der Zwischenzeit eingestürzt sind. Am besten nehmen Sie so einen Metalldetektor mit, nicht, dass man dann merkt, wenn es angibt, dass da wahrscheinlich eine Tonne Gold versteckt ist oder so. Also das wäre Schatzsuche in Qumran. Oder von Qumran ausgehend. Jetzt gehen wir aber nach Jerusalem. Denn dort ist ja eigentlich das Herz mit den Tempelschätzen. Hier sehen Sie die moderne Altstadt. Komischer Ausdruck, moderne Altstadt. Aber das ist die Altstadt heute. Und hier der Tempelplatz auf dem Tempelberg. Hier die Omar-Moschee, die El-Aqsa-Moschee. Hier haben Sie das Gebiet der Westmauer. Und hier die Südmauer. Wir kommen auf dieses Gebiet noch zurück. Nun, man hat jetzt seit dem Sechstagekrieg in der Folge begonnen zu graben. Da kann man nichts machen. Das lassen die Muslime nicht zu, das gibt Krieg. Aber da haben sie wenigstens hier begonnen, durchzugraben, sind bis da hinten gekommen und haben effektiv die Überreste des Prätoriums von Pilatus gefunden. Sie war also alles da überbaut mit arabischen Quartieren, die man nach und nach aufgekauft hat, und dann hat man bohren können. Und dann hier an der Südmauer, auch da hat man ganz gewaltige Ausgrabungen gemacht. Wir gehen jetzt nochmal der Reihe nach. Ich gebe Ihnen einen ganz schnellen Kurzeinführung in Tempelarchäologie. Die Zeit ist vorgeschritten, aber ich will jetzt auch vorwärts machen. Also hier haben Sie die Klagemauer. Man hat also hier unten durch alles durchgegraben. Und schlussendlich hat man die ganze Westseite der Tempelmauer von fast 500 Metern nun entdeckt. Und dann hier an der Südmauer hat man auch gegraben. Hier ist die Südwestecke, die kommen wir auch zu sprechen. Ja, man hat also hier unten durch die Verlängerung der Klagemauer gefunden. Hier sehen Sie nun, so wie es früher war, der Tempel war da, Vorhof der Heiden, Vorhof der Frauen, Vorhof der Israeliten, hier das eigentliche Tempelgebäude, ausgerechnet da, wo die Oma-Moschee heute steht. Und hier das Prätorium von Pilatus. Also hier hat man alles nun ans Licht gebracht, die ganze Länge. Und auch hier an der Südmauer, in diesem Gebiet, hat man gewaltige Graben. Das ist das Gebiet des Ophel, der Südabhang des Tempelberges. Jetzt gehen wir an die Südwestecke. Hier sehen Sie die Südwestecke. Das sind alles originale Steine von der Außenmauer des Tempels. Damals. Gewaltige, riesige Mauer. Hier sehen Sie das gleiche im Modell. Hier also diese Südwestecke. Und hier kommt ein Bogen heraus, ein Bogenbau. Das ist der größte Bogenbau aus der Antike. Der gewaltigste Bogenbau. Und hier haben wir das Gebiet der Klagemauer. Und da haben wir also hier weiter gegraben, um alles weitere da zu entdecken. Hier, das nennt man das den Robinson-Bogen. Nach dem Archäologen, der das beschrieben hat. Da ist mindestens der Ansatz noch übrig geblieben. Das ist Frontalansicht. Jetzt machen wir ein bisschen schnell. So wie ein Film, oder? Das ist Seitenansicht. Nicht gerade 24 Bilder pro Sekunde, aber doch. Hier sehen Sie diese gewaltigen Steine, die so 10 Meter lang sind und vielleicht 1 Meter hoch. Die wiegen da mehrere Steine, etwa 50, 60 Tonnen. Da versteht man den Jünger, der gesagt hat, Herr, siehe welche Steine. Wie haben die das aufeinander gekriegt? So schön. Jetzt gehen wir zur Südmauer. Ja, noch ein paar Bilder da. Weil ich diesen Vortrag noch nie gehalten habe und ich habe ihn eine Stunde, 10 Minuten vor Beginn habe ich ihn fertig gebracht. Darum kam ich in einen bisschen stressigen Zustand an, aber das hat sich in der Zwischenzeit wieder verflogen. Also, nun, wir sind ganz im Element, hier an der Südmauer, da hat man also diese gewaltigen Ausgrabungen gemacht. Und ich bin da mit meiner Frau darüber geflogen, diese Aufnahme dann gemacht, so einen kleinen Flieger. Nicht mal so Pauschalübersicht von oben. Und dann gehen wir jetzt die Details anschauen. Da hat man den Hauptzugang zum Tempel ausgegraben. Und diese Treppen hier, das ist ein ganz monumentaler Treppenaufstieg, der ist original von der damaligen Zeit. Und da ist also garantiert auch der Herr Jesus mit seinen Jüngern, wenn er zum Tempel gegangen ist, hier emporgegangen. Das war der normale Aufstieg für jeden Juden. Das, was hier ein bisschen moderner aussieht, das ist einfach Ergänzung, damit man so sieht, wie die Treppe ursprünglich vollständig ausgesehen hatte. Hier noch einen anderen Ausschnitt dieses Aufgangs. Das ist ein Überrest der Verzierung über dem Einzeltor, original, noch vom damaligen Tempel. Hier sehen wir das Dreifachtor, zugemauert. Aber das ist das originale Tor. Da können wir denken, dass der Herr Jesus selber durchgegangen ist. Und unterhalb dieser monumentalen Treppe hat man etwa 50 Mikvaot ausgegraben. Das sind Ritualbäder. Also der ganze Abhang ist da voller Ritualbäder. Wenn ein Jude in den Tempel gehen wollte, musste er rein sein. Und dann musste er sich zuerst reinigen durch totales Untertauchen im Wasser. Darum war das also hier in einem riesigen Kanalisationssystem, war das hier so angelegt, haben alles ausgegraben. Hier sehen Sie einen anderen Ausschnitt aus diesem Gebiet. Alles voller, das ist ein großer Teich, alles Mikvot, Ritualbäder. Jetzt gehen wir zum Westmauertunnel, also unten durch. Das ist schön, mal unten durchgehen. Und was ist also da herausgekommen in diesem geheimnisvollen, mehrere hundert langen, Meter langen Gang? Da hat man also die Steine, die originalen Steine der Grundfesten der Außenmauer entdeckt. Und hier, den hat man den größten Stein entdeckt. Der ist 13,5 Meter lang, 3,5 Meter hoch, 4,5 Meter breit und wiegt 578 Tonnen. Als Vergleich, die Steine bei den Pyramiden in Giza wiegen um die 20 Tonnen. Und dieser Stein wurde hier in die Fundamente gelegt als Stärkung bei Erdbebenerschütterungen. Ich habe noch nie so etwas gesehen, mein ganzen Leben. Und bin schon viel gereist. Also der gewaltigste Baustein, wahrscheinlich den man je entdeckt hat. Und schön zugehauen nach herodianischer Bauweise. Hier sehen Sie Rabbi Getz. Rabbi Getz hat zusammen mit Rabbi Shlomo Goren hier 81, 82 geheime Grabungen gemacht. Da wurde dieser Gang erstellt, dieses geheime Tunnel. Und sein Wunsch war eben, die verborgenen Tempelschätze aus dem Tempelberg zu holen. Top geheim, top secret war das. Durfte halt niemand wissen, ja? Und vor allem nicht die Moslem, dass jetzt da von der Westseite her gebuttelt wird. Aber das Günstige ist ja, dass also von der Westseite her das am besten möglich war für die Juden. Aber das war auch der direkteste oder ein recht direkter Zugang zu diesen geheimen Kammern, wie der Talmud sie beschreibt. Möglicherweise sogar einer der kürzesten Zugänge. Das ist der Shlomo Goren. Hier, dieser zweite Rabbiner ist vor kurzem gestorben. Und hier sehen Sie Getz vor dem Eingang, den Sie entdeckt haben. Das sogenannte Warren-Tor. Das kannte man aus der Literatur. Das ist der direkteste Zugang zum Tempelberg. Und der direkteste Zugang für den hohen Priester zum Allerheiligsten. Und da haben Sie also hier geöffnet. Das ist eine große Halle vor ihnen. Und sie haben dann weiter gegraben und wussten, in welche Richtung sie gehen mussten für die Bundeslade. Und dann kam das durch Indiskretion in die israelischen Medien. Ein Aufschrei der Muslime und die beiden Rabbiner wären fast ermordet worden. Und dann hat die Regierung, um den Frieden mit Ägypten nicht zu gefährden, dieses Tor zugemauert. Und das hat allerdings dann doch immer wieder viel Fragen gegeben von den Interessenten, die da unten waren. Und dann hat man jetzt das ein bisschen verändert, dass es aussieht wie Naturstein. Als ich mit meinem Sohn da war im April, hat natürlich die israelische Dame, die das erklärt hat, die hat noch kein Wort davon gesagt. Habe ich ihm dann gesagt, siehst du, das ist jetzt das Warntor. Das ist das Tor, von dem ich erzählt habe. Da, das ist der direkte Zugang zu den Tempelschätzen. Da waren wir also ganz nahe. Hätte man natürlich gerne einen Hammer genommen, nicht? Also auf der Suche nach der Bundeslade und den anderen Schätzen. Nein, jetzt kommen wir auf den Tempelplatz, ja? Und da kann man eben nichts unternehmen, leider. Aber trotzdem, wir schauen mal uns die Oma-Moschee ein bisschen an von innen. Und da haben wir eben diesen Felsen, der den Mittelpunkt bildet. Das war der Ort des Allerheiligsten, wo der hohe Priester jeweils auf den Felsen, weil die Bundeslade war ja nicht oben, auf den Felsen das Blut zur Sühnung für das ganze Volk einmal im Jahr am Yom Kippur sprengte. Da sehen Sie nochmals diesen Felsen. Das ist schon gewaltig. Das war das Allerheiligste. Da wurde einmal im Jahr mit dem Blut eines Bockes Sühnung erwirkt für das Volk Israel, für die Sünden des Volkes.
Wann wurde die erbaut, die Moschee?
Im 7. Jahrhundert. Aber hier gibt es einen, man sieht das nicht so gut auf dem Bild, hier einen Zugang von der Oma-Moschee nach unten in den Tempelberg. Nun sagt mir jemand, ja, jetzt sind sie doch seit dem 7. Jahrhundert dort, die Muslime. Die haben ja Zeit gehabt, diese Tempelschätze zu suchen. Ja, Zeit hätten sie gehabt. Aber nach muslimischer Auffassung werden diese geheimen Tunnels, der ganze Berg ist ja voller Tunnels, und es gibt Tunnels, die gehen bis nach Bethanien hinüber. Diese geheimen Tunnels werden von Dämonen bewacht, nach muslimischer Auffassung. Darum geht normalerweise ein Muslim nicht da nach unten. So wurden diese Tunnels nicht angetastet. Aber für die Juden ist es auch praktisch nicht möglich, im Moment da zu graben. Nun, die Suche nach den verlorenen Tempelschätzen. Das hat doch schon etwas an sich. Aber wenn wir wissen, dass das ja doch nur alles Kopien sind, die hinweisen auf den Erlöser Gott, von dem wir in Jesaja 55, Vers 6 lesen. Sucht den Ewigen, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Sehen Sie, Sie brauchen gar nicht nach Israel zu reisen. Er ist nahe, auch hier nahe bei uns. Und es lohnt sich, den größten Schatz zu suchen. Das ist der Ewige selber, das ist der Herr Jesus Christus. Aber die Zeit ist jetzt gegeben, während er sich finden lässt. Es bleibt nicht immer. Wir müssen die Chance jetzt ausnützen. Die Bundeslade weist doch hin auf den Herrn Jesus. Und das will ich klar beweisen aus dem Neuen Testament. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Alle Menschen. Und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut. Jesus Christus, ein Sühnedeckel. Das ist die genaue Übersetzung des Ausdrucks dort. Also der Deckel der Bundeslade. Dort musste der hohe Priester jeweils das Blut eines Bockes sprengen. Aber das war ja nur ein Hinweis auf das Blut des Messias, das am Kreuz von Golgatha geflossen ist. Das ist doch eine herrliche Botschaft. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Jegliche Verfehlung in unserem Leben wird gereinigt durch das Blut Jesu. Und hier der Schaubrottisch, der trägt die 12 Brote, die das ganze Volk symbolisieren. Jetzt sehen wir einen schönen Unterschied zum Heidentum. Im Heidentum muss man die Götter tragen. Die haben ja Beine, aber sie können nicht gehen. Oder? Muss man sie tragen. Aber der Gott Israel sagt in Jesaja 46, bei den Heiden ist es so, man muss sie tragen, diese Götter, aber bei dem wahren Gott ist es umgekehrt. Jesaja 46. Hört auf mich, Haus Jakob und aller Überreste des Hauses Israel, die ihr von Mutterleib an aufgeladen, von Mutterschoß an getragen worden seid. Und bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan, und ich werde heben, und ich werde tragen und erretten. Ein Gott, der uns durch das Leben hindurchträgt, vom Anfang bis zum Ende, das ist doch gewaltig. Das ist das Original des Schaubrottisches. Und hier haben wir eine Leiste, eine Handbreit, zum Schutz, dass die Brote nicht herunterfallen. Und das lässt uns denken an die Worte des Erlösers in Johannes 10. Meine Schafe, das sind die Gläubigen, hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Heilssicherheit in Christus. Der Räucheraltar. Hier wurde eine ganz besondere Mischung verbrannt, die einen Wohlgeruch verbreitete. Und das Alte Testament lehrt in Psalm 143, das ist ein Bild des Gebetes. Gebet ist etwas, das Gott wohlannehmlich ist. Gott freut sich über Gebet. Und der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 16, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, also in Übereinstimmung mit ihm, wird er euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das ist das Herrliche, was Menschen in den vergangenen 2000 Jahren so erlebt haben. Dass Gott auf Gebet antwortet und auf Gebet eingreift. Der Räucheraltar im Original. Und so zusammenfassend, der Apostel Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 8. Mir ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus, des Messias, als frohe Botschaft zu verkündigen. Der unausforschliche Reichtum des Christus. Und diese Botschaft wurde in den letzten 2000 Jahren in alle 5 Kontinente gebracht. Millionen haben diese Botschaft wahrgenommen, haben die wahren Tempelschätze gefunden. Und so stellt sich heute Abend die Frage für einen jeden hier unter uns. Habe ich das Original gefunden? Das Original, das hier vorgebildet wurde in diesem herrlichen Tempel in Jerusalem. Paulus sagt in Kolosser 2, damit ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus, der Messias. In welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Das ist doch gewaltig. So viele Leute wollen reich werden heute. Schlimm. Und ihr ganzes Trachten ist immer auf Geld aus. Ha. Hier haben wir Christus, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm, im Original. Und da sollen wir herzutreten. Und der Herr Jesus hat auch gesagt von diesem Tempel, hat es genannt, das Haus meines Vaters. In Johannes 2. Und dann in Johannes 14, kurz vor der Kreuzigung, sagt er, dass er jetzt zurückgeht zum Vater in den Himmel. Und er sagt, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das ist nur eine kleine Kopie von dem Vaterhaus im Himmel. Ein himmlisches Gegenstück erwartet die Erlösten. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Und so möchte ich schließen mit Jeremia 29, Vers 12. Und hoffe, dass wirklich solche heute Abend, die diese Tempelschätze noch nicht gefunden haben im Original. Wenn sie die Kopien auch suchen wollen, das ist ihre Sache. Machen sie das nur. Aber ich meine, das Wichtige ist schon das Original. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten. Und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Ewige. Die Garantie kann ich Ihnen nicht geben, dass Sie sie finden werden, die Tempelschätze in Israel. Viele haben es bis heute versucht, und es ist nicht gelungen. Es kann noch in der Zukunft kommen, aber hier haben wir die Garantie, und ich werde mich von euch finden lassen. Aber wir müssen zu Gott beten, zu dem Herrn Jesus rufen, suchen, und dann werden wir ihn finden. Auf den Spuren der verschollenen Tempelschätze. Wir können sie heute Abend finden, im Original, ohne Reise. Suchet ihn, solange er nahe ist. Ich danke Ihnen fürs lange Ausharren.